Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Denkmäler stehen gerade im Zentrum gesellschaftlicher Debatten. Vor allem solche, die an problematisches Erbe erinnern, auch in den Kirchen. Das ist vor allem das antijudaistische Erbe in der christlichen Kunst, das immer wieder angefragt wird. Und es ist gar nicht so leicht, einen klaren Umgang damit zu finden, auch wenn im Prinzip alle Beteiligten den Antijudaismus ablehnen. Bestes Beispiel, der Streit darum, ob die antijüdische Plastik einer sogenannten Judensau weiterhin an der Wittenberger Schlosskirche bleiben soll oder nicht. Ein weiteres Motiv, das im Mittelalter sehr populär war, heute aber kaum noch bekannt ist, ist das Motiv der jüdischen Bilderschändung. Jonas Oxmann hat es sich genauer angeschaut.
Also es ist ein Zyklus an Freskenbildern, die das Leben des heiligen Nikolaus beschreiben.
Matthias Schneck ist Pfarrer in der Kirche St. Maria in Köln-Niskirchen. In der Deckenmalerei eines Gewölbes ist dort eine Darstellung aus dem 13. Jahrhundert, der Legende des heiligen Nikolaus, zu sehen. Sie geht zurück auf die Legenda Aurea, eine Sammlung von heiligen Legenden, die im Mittelalter sehr verbreitet waren.
Und dann gibt es eben ein Bild, dem ein schlafender Jude ist, zu erkennen an diesen Judenhüten, den spezifischen. Und der schläft und hat neben sich eine Schatztruhe und vor dieser Schatztruhe steht die Ikone des heiligen Nikolaus als Wächter. Und dann kommen über Nacht ein paar Räume und räumen diese Schatztruhe aus und am anderen Morgen greift der Kaufmann seine Ikone und schlägt die mit einer Rute. Und die nächste Sequenz zeigt ja dann, dass diese Diebe reumütig die Sachen wieder zurückbringen auf die Mahnung des heiligen Bischofs, der dann aber schon im Himmel ist.
Auch Katharina Hayden, Professorin für ältere Geschichte des Christentums an der Universität Bern, hat sich mit der Legende auseinandergesetzt.
Also es wird richtig zitiert, er sah sich beraubt und sprach zu dem Bild: Herr Nikolaus, habe ich euch nicht in mein Haus gesetzt, damit ihr es vor Räubern behütet? Warum habt ihr das nicht getan? Ich sage euch, ihr sollt Pein leiden für die Diebe. Und dann fängt er an und peitscht das Bild aus und geißelt es.
Sie ergänzt ein Element, das in der Deckenmalerei von Köln-Niskirchen nicht zu sehen ist. Nachdem der heilige Nikolaus die Räuber belehrte,
gehen die zurück ins Haus des Juden, erzählen ihm davon, dass ihnen der Nikolaus erschienen sei, und daraufhin bekehrt sich dann der Jude. Also wieder dieses Motiv der Bekehrung ganz am Ende.
In letzter Zeit wird wieder stärker debattiert, wie die christliche Kirche mit ihrem antijudaistischen Erbe umgehen soll. Die Diskussion um die Schmähskulptur der Judensau an der Stadtkirche von Wittenberg ist ein prominentes Beispiel. Weniger bekannt ist das Motiv der jüdischen Bilderschändung. In christlichen Kontexten wurden immer wieder Juden abgebildet, die heilige Ikonen angreifen. Diese Darstellungen haben ihren Ursprung im byzantinischen Bilderstreit des 8. und 9. Jahrhunderts. Dieser bricht aus
durch Kaiser, die Christusbilder in ihrem Palast in Konstantinopel, heute Istanbul, durch ein Kreuz ersetzen lassen, durch das reine Symbol.
Die Bilderstürmer, die Ikonoklasten, waren der Meinung, dass der Bilderkult im Christentum beendet werden müsste. Ein alter Streit, wie Historikerin Katharina Hayden erklärt.
Also ich würde sagen, diese grundsätzliche Spannung zwischen Bilderverbot, das ja eben in der Bibel im Ersten Testament grundgelegt ist, und einer Bilderverehrung, die gibt es schon in der Antike. Und die hängt sozusagen mit dem doppelten Erbe des Christentums im Judentum einerseits und in der hellenistisch-römischen Welt andererseits zusammen.
Für das Judentum war das Götzenverbot zentral. Es prägte damit die christliche Theologie. Aber auch die bilderreiche hellenistische Kultur beeinflusste die Vorstellungswelt der christlichen Gläubigen. Diese Spannung entlud sich im 8. Jahrhundert im Bilderstreit, der die Zerstörung zahlreicher Ikonen im Byzantinischen Reich zur Folge hatte. Der Streit wurde durch einen Konzilsbeschluss 787 beigelegt, der eine wichtige Unterscheidung festlegte. Bilder dürfen verehrt, jedoch nicht angebetet werden.
Anbetung ist eben etwas, das nur Gott zukommt und damit einem Bild gegenüber nicht passieren darf. Wohingegen Verehrung, Proskynese, Bildern gegenüber erlaubt ist, weil, und das ist das Argument, im Bild eigentlich nur repräsentiert wird, was hinter dem Bild ist. Wenn der Mensch ein Bild verehrt, dann betet man das Bild selber eben nicht an, sondern die Wirklichkeit, die dahinter ist, die vom Bild repräsentiert ist.
Diese theologische Unterscheidung wurde in der lateinischen Kirche nicht erfasst und ist damit eine der Ursachen, die Konstantinopel und Rom schließlich im 11. Jahrhundert voneinander trennten.
Im Blick auf den Westen ist interessant, dass diese Unterscheidung, die ganz starke philosophische Hintergründe auch hat in der platonischen Bild-Abbild-Theorie, dass die im Westen offenbar nicht verstanden wurde und auch nicht adäquat ins Lateinische übersetzt werden konnte.
Die grundsätzliche Frage, ob ein Bild Gott verkörpern kann, bleibt auch nach der Festlegung des Konzils bestehen und wird immer wieder in der Geschichte des Christentums zu Kontroversen führen. So zerstörten Bilderstürmer rund 700 Jahre später während der Reformation erneut Heiligenbilder. Catherine Aaron Beller lehrt und forscht zur Geschichte des Antisemitismus an der Universität Tel Aviv. Für sie haben christliche Geschichten über jüdische Bilder und Ikonenschändung die Funktion, das Unbehagen mit der eigenen Bilderverehrung zu kompensieren.
Das sind bekannte Mythen, die ihren Ursprung im byzantinischen Bilderstreit haben. Erst später kommen diese nach Westeuropa, als die Mariensagen im 12. und 13. Jahrhundert populär werden.
Viele Geschichten haben dabei eine ähnliche Struktur.
Juden nehmen ein christliches Bild, erstechen es mit einem Messer und dann beginnt es zu bluten. Gewöhnlich gibt es zwei Konsequenzen. Entweder der Jude wird ermordet oder er konvertiert zum Christentum, nachdem er das Blut bemerkt hat.
Der Übertritt des Juden zum Christentum soll die Heiligkeit der Bilder unterstreichen.
Durch die Anerkennung der Wahrheit des Christentums wird auch die Wahrheit der Bilder bestätigt, ebenso wie die richtige Art der Verehrung.
Mythen und Legenden, die eine Bilderschändung durch Juden anklagen, finden sich viele. Es bleibt jedoch nicht bei einem literarischen Motiv, wie Catherine Aaron Beller betont. Sie hat Gerichtsprozesse gegen Juden im Mittelalter untersucht.
Vor 11 Jahren habe ich im Archiv zu Inquisitionsprozessen geforscht. Ich war sehr erstaunt, wie viele Prozesse wegen Bilderschändung ich nebenbei fand. Juden wurden angeklagt, weil sie angeblich Ikonen bespuckt oder auf diese uriniert hätten. Die christliche Gesellschaft hatte einfach die Vorstellung, dass Juden Bilder schänden würden.
Die Gefährlichkeit dieses Mythos liege darin, dass er die Grundlage für weitere populäre Mythen legte, wie die Ritualmordlegende und die Anschuldigung der Hostienschändung. Diese Mythen rechtfertigten eine Vielzahl von Pogromen gegen Juden im Mittelalter. Dahinter steht immer derselbe Vorwurf. Die den Juden in die Schuhe geschobene Kreuzigung Jesu werde so wiederholt.
Man geht ja da wirklich bis an den Ursprung sozusagen der Schändung heran und sagt, die Juden haben eben damals schon den Herrn selbst ja geschändet. Und das tun sie jetzt eben immer wieder, wenn sie zum Beispiel die Kreuzigungsdarstellung attackieren.
Mündliche und schriftliche Überlieferungen des Motivs der Bilderschändung wurden in späteren Jahrhunderten bildlich umgesetzt. So wie in der Bilderfolge der Nikolauslegende in Köln-Niskirchen. Auch im Freiburger Münster findet sich dazu ein Bild in einem Glasfenster. Allerdings mit einem Unterschied, erklärt Katharina Hayden.
In Münster, im Breisgau und Freiburg gibt es das aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, wo man tatsächlich dann nur noch diesen Juden sieht, wie er auf den Nikolaus einprügelt. Dann bleibt eben nur noch der isolierte Jude als Bilderschänder.
Elena Kosina sieht das anders. Sie ist Kunsthistorikerin am Corpus Vitriarum Forschungszentrum in Freiburg.
Es geht hier eigentlich nicht darum, dass der Jude böse ist und die Statue des Nikolaus schlägt. Es geht um die Kaufmannsehre und um einen Vertrag.
Eine Kaufmannsfamilie hat das Fenster im Münster gestiftet. Der heilige Nikolaus war der Schutzpatron der Kaufleute.
Und für sie ist diese Szene insofern wichtig, dass es sich um einen fairen Handel handelt. Der Nikolaus war der Beschützer des fairen Handels.
Für alle gehe die Geschichte gut aus, sagt Elena Kosina.
Für den Kaufmann, für die Diebe und für den heiligen Nikolaus, weil sie alle zum Kompromiss gefunden haben sozusagen.
Wobei der Kompromiss im Falle des jüdischen Kaufmanns, der Übertritt zum Christentum war. Eine Lösung, die viele heute als antijüdisch ablehnen würden. Pfarrer Schneck aus Köln-Niskirchen ist der Meinung, dass es einen bewussten Umgang mit dem antijudaistischen Erbe in der kirchlichen Kunst geben sollte. Es brauche den Hinweis,
dass das eine zeitgeschichtliche Darstellung ist, die wir so zur Kenntnis nehmen müssen und die wir heute so nicht teilen.
Die Bilderschändung in der Nikolauslegende findet er allerdings unproblematisch.
Ich sehe das eher spielerisch. Es ist halt, wie man sich heute ein Bilderbuch anguckt. Also anders als jetzt zum Beispiel die Judensau, das ist sehr viel offensichtlicher als jetzt hier bei dieser Darstellung. Wenn jetzt in der Darstellung da keine Judenhüte drauf wären, dann könnte man einfach sagen, es ist halt ein reicher, selbstsüchtiger Kaufmann.
Die israelische Historikerin Catherine Aaron Beller fordert dagegen eine Kontextualisierung des Motivs der Bilderschändung.
Was wir in unserer Gesellschaft brauchen, sind Hinweise, die ein heutiges Publikum aufklären. Mit einer klaren Botschaft, was diese Bilder repräsentierten. Wir wissen heute, dass sich darin Antijudaismus zeigte. Die Bilder bleiben für uns als Erinnerung daran.